Wir befinden uns mitten in meiner Predigtreihe über Gottes große Versprechen. Zugegeben, es ist schon eine Weile her, dass wir uns damit beschäftigt haben. Die Pause war jetzt irgendwie ein bisschen länger als geplant. Trotzdem sind wir noch mittendrin und mein großes Versprechen damals war, dass wir damit weitermachen. Und das werden wir jetzt auch tun. Allerdings ist wahrscheinlich erstmal ein kleiner Rückblick angesagt. Begonnen haben wir mit der Antwort auf das Problem der Schuld. Denn Gott verspricht, dir ist vergeben. Anhand von Hebräer 10, Vers 11 und 12 haben wir damals gesehen, dass die alttestamentlichen Priester im Dienst Tag für Tag standen, aber nie fertig wurden, weil die Tieropfer unsere Sünden nicht wegnehmen konnten. Jesus aber hat ein einziges, vollkommenes Opfer dargebracht und sich zur Rechten Gottes gesetzt, weil sein Werk vollbracht ist. Wenn du dir von ihm vergeben lässt, ist dir vollständig und kostenlos vergeben, denn er hat bereits alles bezahlt. Als zweites großes Versprechen haben wir uns der Antwort auf das Problem der Angst gewidmet. Gott verspricht, du bist nie allein. Gestützt auf Hebräer 13, Vers 5 und 6 durften wir entdecken, dass Gott uns in all unseren Sorgen und Nöten niemals im Stich lässt. Er hat es mehrfach bekräftigt. Er wird uns niemals und unter keinen Umständen aufgeben. Drittens ging es um Gottes Antwort auf das Problem der Versuchung. Gott verspricht, du hast einen Ausweg. Aus 1. Korinther 10, Vers 13 wissen wir, dass uns keine übermenschliche Versuchung trifft und dass Gott uns in jedem Kampf einen Ausweg schenkt. Mit geistlichen Rüstungen, dem Lesen seines Wortes, der Gemeinschaft und unserem Blick auf Jesus dürfen wir in den Kämpfen des Lebens standhalten. Viertens bekamen wir mit Jeremia 29, Vers 11 die Antwort auf das Problem unseres Versagens zugesprochen. Denn du hast eine großartige Zukunft. Selbst wenn wir schwierige Zeiten durchleben, wie die Israeliten im babylonischen Exil, denkt Gott in guten Gedanken an uns. Er hat einen Heilsplan und schenkt uns trotz aller Brüche eine hoffnungsvolle Zukunft. Und als fünftes Versprechen haben wir aus Epheser 4, Vers 25 bis 32 gelernt, wie Gottes Antwort auf Bitterkeit lautet. Er verspricht, du kannst vergeben. Weil uns durch Jesus so unendlich viel vergeben wurde, sind auch wir dazu fähig und aufgerufen, einander zu vergeben, den Heiligen Geist nicht zu betrüben und in echter Versöhnung zu leben. Soweit mein kleiner Rückblick. Der soll euch jetzt natürlich nicht davon abhalten, euch das alles nochmal auf unserer Homepage oder im Podcast anzuhören, um wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Ich weiß, es ist lang her. Hört es euch nochmal an. Weiter geht's jetzt mit dem sechsten großen Versprechen. Es steht in Markus 11, Vers 23. Und dort sagt Jesus, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Gott verspricht, du kannst Berge versetzen. Das ist gewissermaßen Gottes Antwort auf das Unmögliche. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle dieselbe Frage stellen, wenn wir diese Worte lesen. Und die lautet, ist das wahr? Wenn Jesus davon spricht, dass ein Berg ins Meer gestürzt wird, sollten wir ihn dann ernst nehmen? Ich meine, ich habe noch nie gesehen, wie ein Berg ins Meer geworfen wurde. Ich bin schon relativ viel rumgekommen. Ich war an der Copacabana in Brasilien und ich habe die Niagara-Fälle in Kanada besucht, die aber im Vergleich zu den Iguazu-Wasserfällen in Südamerika winzig sind, also nur, dass ihr es mal wisst. Ich stand vor dem Weißen Haus, ich war in der DDR, als es sie noch gab, genauso wie in der Tschechoslowakei. Ich habe mir angesehen, wo Winnetou in Kroatien und James Bond auf Korfu gedreht wurde. Ich war in über 3000 Metern Höhe auf dem Ätna. Ich habe auf Lanzarote Hähnchen über einem Vulkan gegrillt und auf Kreta die Grotte gesehen, in der Zeus geboren worden sein soll. Ich habe mehr als einmal staunen müssen und war oft sprachlos. Aber wisst ihr was? Ich habe noch nie einen Berg gesehen, der ins Meer gestürzt wurde. Hab ich nicht. Und genau darin liegt unser Problem mit diesem Text. Jesus lädt uns ein, mit einem Berg zu sprechen und ihm zu befehlen, sich ins Meer zu stürzen. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Berg ins Meer gestürzt wurde. Und ich habe auch noch nie mit einem Berg gesprochen. Ich kenne auch niemanden, der das schon mal getan hat. Und wenn ich drüber nachdenke, bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, dass ich niemanden kenne, der mit einem Berg spricht. Aber ehrlich gesagt habe ich auch noch nie gedacht, ich wünschte, ich könnte diesen Berg ins Meer stürzen. Warum sollte man sowas jemals tun wollen? Und ganz im Ernst, habt ihr euch das mal vorgestellt? Ich muss dabei unweigerlich an ein paar Zeilen eines der größten deutschen Dichter und Denker aller Zeiten denken. Heinz Erhard. Seine unvergleichlichen Worte waren: Würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefes, und stürze dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird spritzen. So sieht's aus, wenn man sich mal ein paar Gedanken über die praktischen Auswirkungen macht von dem, was Jesus hier redet. Aber nochmal, warum sollte jemand sowas tun wollen? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Und das geht doch auch gar nicht. Oder etwa doch? Aber hier in Markus 11, Vers 23, da steht es schwarz auf weiß. Was sollen wir jetzt mit diesem Text anfangen? Unser erster Impuls ist, ihn irgendwie wegzuerklären. Zu sagen, dass Jesus das gar nicht ernst meinte, sondern nur als Scherz gemacht hat oder so. Und schließlich klingt das alles so unglaubwürdig, dass es uns eigentlich mehr Probleme bereitet, als dass es uns hilft. Aber das steht in der Bibel. Also muss es doch wahr sein oder etwa nicht? Wie gesagt, befinden wir uns in meiner Predigtreihe über Gottes große Verheißungen. Es dürfte schwer sein, eine größere oder unwahrscheinlichere Verheißung zu finden, als die, die in diesem Text hier steht. Und ich lade euch deshalb ein, mit mir auf eine Reise der biblischen Erkundung zu gehen. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was Jesus denn jetzt eigentlich damit sagen will. Und dazu müssen wir uns zunächst mal Markus 11, Vers 22 ansehen, also den Vers direkt davor. Da gibt Jesus seinen Jüngern nämlich einen ganz einfachen Auftrag. Er sagt zu ihnen: Ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Wie einfach das doch ist. Es sind nur 6 Wörter. Ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Im Griechischen sind es sogar nur 3 Wörter. Und doch sind sie irgendwie absolut revolutionär. Eigentlich müssen wir an dieser Stelle nur eine einzige Sache entscheiden. Und die eine einzige Sache, die wir entscheiden müssen, ist: Glaube ich, dass es Gott gibt? Alles im Universum hängt von dieser einen Frage ab. Denn wenn du glaubst, dass es Gott gibt, ergibt das Leben Sinn. Leugnest du ihn, ergibt nichts mehr Sinn. Entweder es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Wenn es ihn aber gibt, dann verändert das alles. Denn wenn es Gott gibt, dann ist auf einen Schlag alles möglich, weil Gott alles kann. Erinnert ihr euch an Moses erste Begegnung mit Gott? Damals erschien Gott Mose in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Das allein ist ja eigentlich schon ziemlich unglaublich. Aber damit nicht genug. In 2. Mose 3, Vers 14 stellte sich Gott Mose vor und er sagte: Ich werde sein, der ich bin. oder ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde, oder die Übersetzungen sind sich da nicht so ganz einig. Die Grundaussage ist aber immer das Gleiche. So hat Gott sich ihm vorgestellt. Aber was bedeutet das? Nun, wenn du weißt, dass Gott existiert und dass er der große Ich Bin ist, dann kennst du die grundlegendste Wahrheit des Universums. Denn dann weißt du, Gott existiert. Und wenn Gott existiert, ist alles möglich. Das Faszinierende an Gott ist nämlich, dass er nicht nur existiert und Gott ist, sondern auch bei uns auf der Erde wirkt. Das sehen wir immer und immer wieder in der Bibel, aber auch in unserem Leben. Ähnlich wie Psalm 50, Vers 15, wird übrigens auch Jeremia 33, Vers 3 als Gottes Telefonnummer bezeichnet. Also 50, Vers 15, das habt ihr schon mal gehört, das weiß ich. Aber Jeremia 33, Vers 3 gilt auch als Telefonnummer Gottes. Vielleicht hat er ein Diensthandy, ich weiß es nicht. Aber diese Telefonnummer enthält eine sehr klare Verheißung. Dort sagt Gott, rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Gott steht mit uns in Kontakt, wenn wir uns denn an ihn wenden. Und wenn wir das tun, dann ist noch weitaus mehr für uns drin. Jemand hat mal gesagt, Herr, lehre uns große Gebete zu sprechen. So vieles, worum wir beten, sind nur kleine Details. Ich finde, das ist ein hilfreicher und zugleich herausfordernder Gedanke. Natürlich spielen die kleinen Details auch irgendwie eine Rolle. Aber manchmal leiden unsere Gebete darunter, dass unsere Sichtweise zu begrenzt ist. Die großen Gebete fehlen. Ich denke dabei an das Treffen des sterbenden Propheten Elisa mit dem israelischen König Joasch, das in 2. Könige 13 beschrieben wird. Der König besuchte den kranken Propheten, weil Israel zu dieser Zeit schwer unter den Angriffen der Aramäer litt. Elisa gab dem König eine symbolische Handlung auf. Er sollte einen Pfeil aus dem Fenster in Richtung Aram schießen, als Zeichen für die verheißene Rettung und den Sieg durch Gott. Und anschließend forderte Elisa den König auf, die übrigen Pfeile zu nehmen und damit auf den Boden zu schlagen. Der König schlug dreimal auf die Erde und hörte dann auf. Und daraufhin wurde Elisa sauer. In 2. Könige 13, Vers 19, da lesen wir, da wurde der Gottesmann zornig über ihn und sagte, 5 oder 6 Mal hättest du schlagen sollen, dann hättest du die Syrer vernichtet. Jetzt wirst du sie nur 3 Mal besiegen. Joasch hatte zu wenig erwartet, zu zögerlich gehandelt und sich mit einem kleinen Erfolg begnügt, anstatt den vollständigen Sieg von Gott zu ergreifen. Sein Glaube und gewissermaßen sein Gebet waren zu klein. Wir sollen Großes beten und Großes erwarten. Wenn wir Gott wirklich ehren und seine Größe anerkennen, dann vertrauen wir seinem Wort von ganzem Herzen. Dieses Vertrauen, das zeigen wir nicht nur mit Worten, sondern auch dadurch, dass wir es in unserem Alltag leben. Ein starker Ausdruck dieses Glaubens sind mutige und große Gebete. Also Bitten, die so tief und umfassend sind, dass sie nur durch das Eingreifen eines allmächtigen Gottes Wirklichkeit werden können. Wenn wir solche Gebete wagen, dann bezeugen wir, dass Gott die Kraft hat, das Unmögliche zu tun. Und genau das bringt ihm die größte Ehre. Genau deshalb ist Vertrauen zu Gott so wichtig. Ihr habt es garantiert schon mal gehört. Trotzdem, es passt so gut. Während einer schweren Dürre in England rief ein Pfarrer seine Gemeinde zu einem gemeinsamen Gebetstreffen zusammen, um den dringend benötigten Regen zu erflehen. An diesem wolkenlosen, strahlenden Sommertag geschah jedoch etwas, das alle überraschte. Eine Frau namens Mary erschien mit einem Regenschirm. Auf die erstaunte Frage, warum sie bei diesem Wetter einen Schirm dabei habe, antwortete sie schlicht, wir beten doch um Regen, da dachte ich sollte vorbereitet sein. Ein Schmunzeln ging durch die Reihen. Auch der Pfarrer lächelte nachsichtig über ihre Naivität. Aber während sie noch im Gebet versunken waren, kam plötzlich starker Wind auf. Der Himmel verdunkelte sich und im nächsten Moment brach ein heftiger Regenguss los. Während der Rest der Gemeinde klatschnass den Heimweg antrat, spannte Mary ihren Schirm auf und ging trocken nach Hause. Genau das ist die Handschrift echten Glaubens. Er bringt den Regenschirm mit, noch bevor auch nur die erste Wolke am Himmel zu sehen ist. Das ist das Vertrauen, zu dem Jesus uns aufruft. Aber er sagt seinen Jüngern in Markus 11 nicht einfach nur, dass sie vertrauen sollen. Anschließend gibt Jesus ihnen dann eben in Markus 11, Vers 23 die bekannte Verheißung. Indem er dann sagt, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. In gewisser Hinsicht ist das natürlich eine Übertreibung. Jesus nutzt eine Absurdität, um auf die großen Möglichkeiten des Gebets hinzuweisen. Denn warum sollte man jemals darum bitten, dass sich ein Berg emporhebt, zum nächsten Meer fliegt und sich dort dann hineinstürzt? Warum? Aber gleichzeitig sind die Worte irgendwie auch wörtlich zu verstehen. Wenn er diesen Berg sagt, dann glaube ich, dass er entweder auf dem Ölberg stand oder auf ihn zeigte. Zumindest lesen wir in Markus 11, Vers 1, dass sie zu dieser Zeit ihr Nachtquartier in Bethanien in der Nähe des Ölbergs hatten. Jesus redete also von einem echten Berg, den die Jünger sahen, den die Jünger schon oft vielleicht sogar überquert haben. Und dieser echte Berg könnte ins Meer gestürzt werden. Denkt mal in den näheren Zusammenhang. In Markus 11, Vers 12 bis 14, da lesen wir, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte daran wären. Er fand aber nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Seine Jünger konnten es hören. Und dann anschließend berichtet Markus in den Versen 20 bis 21, als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das ist das, was direkt vorher passiert. Jesus hatte also gerade den Feigenbaum verflucht. Und die Jünger staunten darüber, wie schnell er verdorrt war. Das steht unmittelbar vor unserer Stelle. Es ist, als würde Jesus ihnen sagen, ihr wart erstaunt darüber, was ich mit dem Feigenbaum gemacht habe. Aber das, was ich mit dem Feigenbaum gemacht habe, das ist nichts im Vergleich zu dem, was möglich ist, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt. Denn dann könnt ihr Berge versetzen. Aber damit ein Jünger einen Berg ins Meer werfen kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, die aus menschlicher Sicht beide seltsam erscheinen. Erstens muss er mit dem Berg sprechen. Und zweitens darf er in seinem Herzen nicht zweifeln. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht einmal sicher, welche dieser beiden Bedingungen schwerer zu erfüllen ist. Dass es schwierig ist, nicht zu zweifeln, das ist uns klar. Das kennen wir. Auch wenn wir glauben, dass Gott existiert, dass er Gott ist und dass er allmächtig ist, fällt es uns doch immer wieder schwer, nicht zu zweifeln. Mir zumindest. Vor allem, wenn ich gerade vor einem Berg stehe, der sich in ein Meer stürzen soll, da ist es wirklich schwierig, nicht zu zweifeln. Aber wisst ihr, was dann auch schwer ist? Meinen Glauben zu zeigen, indem ich mit dem Berg rede. Denn ganz ehrlich, den Mut aufzubringen, mit dem Berg zu sprechen, ist auch nicht leicht. Was für ein Mensch schaut einen Berg an und spricht mit ihm? Wenn du das regelmäßig machst, werden die Leute anfangen, an deiner geistlichen und geistigen Gesundheit zu zweifeln. Und das sogar irgendwie auch zu Recht. Und trotzdem ist es genau das, was Jesus seinen Jüngern aufträgt. Wir sollen mit dem Berg reden, denn das zeigt unseren Glauben. Es scheint, als würde Gott jene Menschen besonders segnen, die es wagen, ihre Bitten mutig und offen auszusprechen. Menschen, die Gott wirklich vertrauen, teilen ihre aus menschlicher Sicht unlösbaren Träume und bringen das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, öffentlich vor den Thron Gottes. Denn wenn das Unmögliche offen ausgesprochen wird und für jeden sichtbar auf dem Tisch liegt, dann zeigt das dein Vertrauen. Solange du im stillen Kämmerlein über deine Träume vor dich hinschweigst, bleibt dein Glaube unverbindlich. Erst das öffentliche Bekenntnis schenkt dem Vertrauen Hand und Fuß. Wenn du zu dem Berg der Unmöglichkeit sprichst, tust du genau das, was Jesus gesagt hat. Eine Definition von Glauben lautet: Glaube bedeutet, im Voraus an etwas zu glauben, das erst im Rückblick logisch erscheint. Gott ruft uns manchmal, eigentlich sogar oft, dazu auf, ihm in Dingen zu vertrauen, die menschlich gesehen keinen Sinn ergeben. Wenn wir uns darauf einlassen, dann erkennen wir manchmal im Nachhinein, wie logisch es war. Nicht immer, manchmal. Aber wir müssen Gott zuerst vertrauen, auch wenn es dem gesunden Menschenverstand widerspricht. So, heißt das jetzt, dass du wirklich zu einem Berg gehen und ihm sagen kannst, er solle sich ins Meer stürzen und der tut das dann auch? Ja, wenn der Berg weg muss, dann geht das. Aber gleichzeitig ist es viel wichtiger, diesen Berg auf unser reales Leben zu übertragen. Denn wie oft hattet ihr es in eurem Leben schon mal, dass ein Berg wirklich gestört hat? Wir alle sehen uns im Leben mit riesigen Herausforderungen konfrontiert. Manchmal sind es große Aufgaben, die vor uns liegen und wir haben nur wenig eigene Kraft, um sie zu bewältigen. Manchmal sind es zerbrochene Beziehungen oder sündige Angewohnheiten. Dein Berg könnte darin bestehen, Gott in Bezug auf ein Gesundheitsproblem oder einen geliebten Menschen, der sich von Gott entfernt hat, zu vertrauen. Es könnte auch bedeuten, Gott inmitten einer scheiternden Ehe zu vertrauen. Unsere Berge sind vielfältig und völlig unterschiedlich. Aber um zu erleben, wie sich Berge in deinem Leben bewegen, ist es entscheidend, den Mut zu haben, deinen Berg direkt anzusprechen. Weil du daran glaubst, dass Gott ihn ins Meer stürzen kann. Und trotzdem klingt das alles für uns noch irgendwie ziemlich seltsam, oder? Kann man drehen und wenden, wie man will. Und deshalb sagt Jesus den Jüngern in Markus 11, Vers 24, wie das möglich ist. Und er erklärt ihnen: Darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Uns muss klar sein, dass Jesus nicht sagt: Petrus, du kannst das tun. Du kannst den Ölberg nehmen und ihn ins Mittelmeer werfen. Das ist nicht die Bedeutung. Petrus konnte das nicht, ebenso wenig wie Jakobus, Johannes oder irgendein anderer der Apostel. Für sie war das völlig unmöglich, genauso wie für uns auch. Das stellt Jesus hier klar. Nicht Petrus, nicht Jakobus, nicht Johannes, nicht ich, sondern Gott, der auf das Gebet antwortet. Für die Jünger ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Keiner der Jünger konnte von sich aus Berge versetzen. Wenn wir aber beten, dann kümmert sich derjenige darum, der keine Einschränkungen hat. Die Verheißung in Vers 24 besteht aus drei Teilen. Also sie ist umfassend, worum ihr im Gebet auch bittet. Sie ist an Bedingungen geknüpft. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und sie ist eindeutig. Dann werdet ihr es auch erhalten. Aber beachtet auch mal den Wechsel der Zeitformen. Das ist hier ganz schön. Da ist die Gegenwart, worum ihr im Gebet auch bittet. Dann gibt es die Vergangenheit. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Zukunft. Dann werdet ihr es auch erhalten. Wir sollen in der Gegenwart beten, in der Gewissheit, dass Gott unsere Bitte bereits erhört hat, auch wenn die Antwort erst in der Zukunft kommen wird. Weil Gott allmächtig ist, können wir sicher sein, dass er bereits daran arbeitet, unsere Gebete zu erhören, noch bevor wir sie überhaupt ausgesprochen haben. Da Gott außerhalb der Zeit existiert, sind die Gebete, die wir heute sprechen, bereits gestern erfüllt worden, auch wenn die Antwort erst morgen kommen wird. Denkt mal eine Weile darüber nach und dann freut euch drüber, wie cool das eigentlich ist. Wir beten heute, Gott hat es gestern schon erfüllt und morgen werden wir sehen, dass es geklappt hat. Also so in der Art. Das ist doch cool. Im Voraus zu glauben, ist wie die unbekümmerte Vorfreude eines kleinen Mädchens, das bereits eine prächtige Prinzessinnenhochzeit plant, obwohl noch weit und breit kein Prinz in Sicht ist. Es ist wie der Kauf eines Weihnachtsgeschenks im September, das man sorgsam im Schrank versteckt, bis die Festtage endlich da sind. Wir packen das Geschenk weg und holen es erst vor, wenn die Zeit reif ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Gebet. Unsere Aufgabe besteht darin, Gott vollkommen zu vertrauen, während wir auf seine Antwort warten. Wenn dein himmlischer Vater will, dass du es bekommst, dann liegt es vielleicht noch nicht in deinen Händen, aber es ist bereits in seinem Schrank. Und dabei sollten wir aber einen Punkt nicht vergessen. Manchmal stehen unsere Gebete auf dem festen Fundament einer konkreten Verheißung, sodass wir mit unerschütterlichem Glauben bitten können. Vielleicht haben wir eine deutliche biblische Zusage, auf die wir uns stützen können. Dann hab Vertrauen. In anderen Situationen beten wir jedoch, ohne zu wissen, welchen Weg Gott wählen wird. Und deshalb schenkt Gott uns nicht immer diese außergewöhnliche Zuversicht, von der in Vers 24 die Rede ist. Manchmal schenkt er uns den Glauben, auf Erstaunliches zu hoffen. Aber manchmal beten wir mit weniger Gewissheit, können aber trotzdem darauf vertrauen, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Aus Jesu Lehre können wir also ein paar klare und kraftvolle Schritte für unser Gebet ableiten. Wir sollen konkret und spezifisch um etwas Bestimmtes bitten, statt uns im Ungefähren zu bewegen. Wir sollen unsere Anliegen laut und mutig aussprechen, nicht weil Gott leise Gebete nicht hört, sondern weil wir damit unser Vertrauen zeigen. Wir sollen ohne jeden Zweifel auf die Allmacht Gottes vertrauen. Und wir sollen beharrlich im Gebet dranbleiben und geduldig auf Gottes Antwort warten. Das ist jetzt natürlich immer noch alles sehr theoretisch. Weshalb ein konkretes Beispiel hilft, es greifbarer zu machen. Und ganz im Ernst, es würde viele Beispiele geben, die an dieser Stelle hier jetzt passen würden. Ganz viele. Aber besonders schön finde ich Folgendes. Eine Kirchengemeinde in den Vereinigten Staaten hatte mit großer Hingabe ein neues Gemeindezentrum gebaut. Kaum waren die Bauarbeiten abgeschlossen, forderte die staatliche Baubehörde plötzlich die Einhaltung strenger Auflagen. Die Gemeinde müsse eine vorgeschriebene Mindestanzahl an Parkplätzen nachweisen. Das Problem schien unlösbar, denn direkt hinter dem Gebäude erhob sich ein massiver Berg, der jeden weiteren Raum für Asphaltierungsarbeiten versperrte. Am folgenden Sonntag griff der Prediger diese schier aussichtslose Lage in seiner Predigt auf und er sprach zu seiner Gemeinde über den Glauben, der imstande ist, Berge zu versetzen. Seine Botschaft war klar: Jeder, der diesen Glauben teile, solle am kommenden Mittwochabend zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen, um Gott konkret darum zu bitten, den im Weg stehenden Berg zu entfernen. Der Mittwoch kam, die Gemeinde kam, und es wurde gebetet. Bereits am Donnerstagmorgen, nur wenige Stunden nach dem gemeinsamen Gebet, klingelte im Pfarramt das Telefon. Ein Vertreter einer großen Telefongesellschaft meldete sich und schilderte sein Anliegen. Das Unternehmen habe ein ausgedehntes Moorgebiet erworben, um dort eine Fabrik zu errichten. Für die Fundamentarbeiten müsse das Moor aber zunächst mit geeignetem Erdreich aufgefüllt werden. Für die geologische Untersuchungen und Analysen von Wissenschaftlern hatten ergeben, dass genau das Gestein und Material des Berges hinter dem Gemeindezentrum die perfekten Eigenschaften für dieses Vorhaben besäßen. Und schließlich folgte die entscheidende Frage: Dürfen wir den Berg abtragen und abtransportieren? Der Pastor stimmte diesem Angebot natürlich zu. Die Umsetzung erfolgte rasant. Innerhalb eines einzigen Monats war der gesamte Berg abgetragen und verschwunden. Als Ausgleich für das Material zahlte die Telefongesellschaft der Kirchengemeinde noch eine beträchtliche Summe. Und ganz nebenbei sorgte das Unternehmen dafür, dass die frei gewordene Fläche direkt als ebener Parkplatz hergerichtet wurde. Toll, oder? Aber wisst ihr, was das Wichtige daran ist? Das sollte uns nicht überraschen, denn das ist genau die Realität, von der Jesus gesprochen hat. Niemand sollte annehmen, dass diese Verheißungen ihre Kraft verloren hätten. Berge stürzen noch immer ins Meer. Wir übersehen es nur oft, weil wir nicht darauf achten oder nicht dran glauben. Gott kann Berge versetzen. Worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Als der anglikanische Geistliche Charles Simon vor über 150 Jahren einen Kommentar zu diesem Text schrieb, da wies er darauf hin, dass kein Gebet, das im Glauben vorgebracht wird, jemals unerhört bleibt. Manchmal erhört Gott unsere Gebete genauso, wie wir sie formuliert haben. Oft kommen seine Antworten jedoch auf andere Weise. Die Antwort kann auf sich warten lassen, Gott kann etwas Besseres an ihre Stelle setzen oder er kann uns auch die Gnade schenken, das zu ertragen, was wir eigentlich aus unserem Leben entfernt haben wollen. Aber bei all dem erhört Gott unsere Gebete immer. Und das ist die große Verheißung für heute. Gottes Antwort auf das Unmögliche. Du kannst Berge versetzen durch dein Gebet. Es steht in der Bibel und wir alle können es nachlesen. Sind wir bereit zu glauben, was Jesus gesagt hat? Denn warum sollte man sich die Mühe machen zu beten, wenn man nicht glaubt, dass Gott antworten wird? Aus eigener Kraft kannst du keinen Berg versetzen, aber Gott kann es. Also bitte ihn darum, bitte ihn, das zu tun, was nur er tun kann. Nimm Gottes Verheißung in Anspruch. Sag zu dem Berg, stürz dich ins Meer und dann tritt zurück, pass auf, dass du nicht nass wirst und sieh zu, was Gott tun wird. Amen. Ich würde gerne beten. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, du kennst uns. Du kennst unser Leben und du kennst die Berge, die wir in unserem Leben haben. Du kennst die Ängste und Nöte. Du kennst ja, die Sorgen, die wir haben. Die Punkte in unserem Leben, wo wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll. Wo wir am Verzweifeln sind. Du kennst all das. Und du kennst genauso auch unseren Glauben, unser Vertrauen, das manchmal fast nicht da ist. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen in allem, was vor uns liegt. Ich bitte dich darum, dass du uns in unserem Leben immer wieder die Augen öffnest für das, was du für uns tust, für das, was du für uns getan hast und für das, was du noch für uns tun wirst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir mehr zu vertrauen, voll und ganz, mit all dem, was uns beschäftigt. Hilf du uns, frei zu kommen von unseren Sorgen und hilf du uns, dir zu vertrauen, mit allem, was dazugehört. Bitte sei du bei uns und zeig du uns, wie du Berge in unserem Leben wegnimmst und ins Meer schmeißt. Amen.